willkommen bei Ein Quantum Bytes, Folge 10. Heute bei mir als Gast Götz Hoffart, mein Name ist Marek Czernohus.
Hallo.
Wir haben heute als Thema einen Aufreger meinerseits von letzter Woche. Durch die Presse ging, dass die Abwrackprämie verlängert wird. Man sieht, wenn man hier auch durch die Wohngebiete spaziert, viele, viele Neuwagen. Vor allen Dingen auch ausländischen Fabrikats, was ja kein Fehler ist. Allerdings macht man sich generell so ein bisschen Gedanken über die Sinnhaftigkeit. Ziel soll ja sein, einmal die Förderung der Automobilindustrie. Das geschieht derzeit sicherlich.
Die Sicherung der Arbeitsplätze.
Richtig. Opel hat erstmals wohl den Rücken frei durch Absatzzuwächse von, ich glaube, bis zu 60% zurzeit. Und die Senkung der Verkehrsemissionen. Wenn man jetzt mal guckt, was so ein Auto an CO2 emittiert. Volkswagen hat im Umweltbericht 2008 mal durchgerechnet, was so ein Golf 4 verbraucht. Bei 15 Jahre Betriebsdauer. Ein Drittel des CO2-Emissionen wird halt bereits bei der Herstellung generiert. Das heißt, ich könnte mit den Einsparungen, mit den CO2-Einsparungen, die ich dadurch erreiche, dass ich kein neues Auto fahre, 5 Jahre Golf fahren.
Und ja, länger sogar noch eigentlich, ja, weil auch in den ersten 5 Jahren brauchte er auch CO2 zusätzlich zu dem, was die Produktion schon brauchte.
Richtig, wenn man das so sieht, tatsächlich auch noch länger. Das zweite ist, mit der Förderung der Automobilindustrie, wenn jetzt alle versorgt sind und die größten Zuwächse hat Daihatsu mit dem Minisegment zurzeit. Volkswagen allerdings in absoluten Zahlen. Ich glaube, wie viele Autos haben die verkauft? Ich habe es vergessen, aber viele. Skoda und Dacia. Dacia wird in Rumänien gebaut. Skoda meine ich in Tschechien noch. Gehört allerdings zum Volkswagen-Konzern.
Ja. Dacia zu Renault.
Ja, Dacia zu Renault. Da sieht man also, dass diese Prämie eben nicht nur den deutschen Autoherstellern zugutekommt. BMW und Mercedes dürften die Tränen in die Augen steigen. Ich glaube, die haben im Zusammenhang mit der Abwrackprämie, wenn ich das auf Spiegel Online richtig gelesen habe, 6.000 Autos abgesetzt.
Meins war eins davon.
Ich weiß nicht, ob die das zu Mercedes dazugerechnet haben, weil ich im Minisegment, ich glaube, im Minisegment gibt es Zuwächse von 130% insgesamt. Mhm. Also Leute kaufen vor allem kleine Autos. Was ja auch gut ist in erster Linie.
Prinzipiell erstmal gut, aber man muss dann schon genauer hingucken. Denn als ich mich umgeguckt habe, um meinen altersschwachen Omega zu ersetzen, hatte ich auch zum Beispiel einen Suzuki Swift im Blick, allerdings nur für kurze Zeit. Denn das kleinste Modell mit dem kleinsten Motor will 147 Gramm CO2 pro Kilometer in die Luft blasen. Und das ist halt für einen kleinen Wagen ziemlich viel, finde ich. Und nicht gerade eine große Ersparnis. Und wenn man jetzt noch schon mal weiterguckt, ich habe eine Zeitungsannonce gelesen von einem Honda Accord, bis zu 200 Gramm CO2. Also da brauche ich nicht umsteigen. Ne? Also ich hätte es klug gefunden, wenn die Abwrackprämie eine Koppelung gehabt hätte an einen maximalen Verbrauch und eine maximale CO2-Ausstoßmenge pro Kilometer von mir aus 120, 130 Gramm.
Ja, also richtig. Senkung der Verkehrsemissionen kann man auf jeden Fall geschickter angehen. Es ist auch die Frage, ob man den Individualverkehr angesichts der Klimadiskussion auch noch stützen muss dadurch oder ob man das anders umlegt. Kann man eine Prämie geben, indem man sein Auto abschafft, indem man sich eine Bahncard 100 kauft, indem man das Geld komplett woanders reinsteckt, regenerative Energien, ob man dort Arbeitsplätze schaffen kann. Und die Frage ist, ob die Politiker nicht nachgedacht haben. Das kann ich mir aber ehrlich gesagt kaum vorstellen.
Ich glaube, die kurzfristigen Effekte, die bei der Abwrackprämie jetzt tatsächlich auch zutage treten, waren da einfach bei der Überlegung der wichtigste Faktor. Denn alternative Energien oder so, sofort in Ehren, aber da hättest du nicht innerhalb von 2 Monaten oder 3 Monaten so ein Ergebnis gehabt, so schnell.
Ja, die Frage ist natürlich, das Geld ist ja zurzeit generell nicht da, weil das mindestens in die Hyper-Real Estate geflossen ist. Jetzt müssen ja in Zukunft dann dafür nochmal bezahlen, für diese Abwrackprämie von unseren Steuergeldern. Das heißt, das Geld wird irgendwo aufgenommen. Da könnte man sich fragen, ist vielleicht das Ziel gewesen, einfach Geld in den Markt zu pumpen auf diese Weise. Das hat auf jeden Fall hingehauen.
Wobei natürlich die Delle nachkommt, weil wer sein Auto jetzt weggeschmissen hat und jetzt ein neues kauft, kauft es in einem halben Jahr oder einem Jahr nicht. Ne?
Richtig, und in 2 und 3 in der Regel auch nicht. Es sei denn, man fährt bei Jahreswagen und will ständig einen neuen haben. das ist eben das Nächste, diese Nachhaltigkeit, dass die große, eine Delle ist noch stark untertrieben, würde ich sagen, aber die große Absatzkrise, die wird dann jetzt kommen, da bin ich mir auch sicher.
Ja, da können die Leute dann ihre kleinen Wägen wegwerfen und wieder große kaufen und dann geht es ja wieder aufwärts.
Mhm. Ja. Es gibt eine Klage gegen die Bundesregierung, dass diese Abwrackprämie nicht für Fahrräder genehmigt wird. Das wäre eine Sache, wo ich sagen könnte, altes Fahrrad weg, ich muss nachweisen, dass ich vom Auto umgestiegen bin, neues Fahrrad gekauft.
Aber wieso soll ich das alte Fahrrad wegschmeißen? Ich meine, das hat ja keine schädliche Emission, also da ist die Rechnung ja noch schlechter wie bei einem neuen Auto.
Na, dieser pädagogische Ansatz, ich habe eine alte Schrott, also ich würde es so sehen, ich habe ein altes Fahrrad und mag damit nicht fahren, weil es eben kaputt ist oder alt und schaffe die Emissionen mit dem Auto. Wenn ich jetzt nachweise, ich lasse mein Auto verschrotten, kaufe mir kein neues, sondern ein neues Fahrrad und fahre anschließend damit, dann reduziere ich meine Verkehrsemission auf null.
Es ist theoretisch schon gedacht, aber wie soll man nachweisen, dass man kein neues Auto gekauft hat? Also dann...
Über die Steuer? Kraftfahrzeugsteuer?
Ja, dann melde ich es auf die Frau an. Also ich glaube, das wird schwierig, das letztendlich in den Griff zu kriegen. Auf welcher Basis wollen die klagen? Also ich meine, Steuern, die zielgesetzt eingerichtet werden, gibt es ja genug. Sonst kann ich auch gegen die Eigenheimzulage klagen, weil ich kein Haus bauen will, sondern eine Hundehütte.
Ich weiß nicht genau, auf welcher Basis der genau klagt. Ziel ist allerdings nicht, diese Klage zu gewinnen und tatsächlich eine Abwrackprämie für Fahrräder durchzubekommen, weil, wie wir schon ahnen, wird das wahrscheinlich auch wenig Sinn machen. Es weist aber so ein bisschen auf die Sinnlosigkeit dieser Abwrackprämie bei Autos hin. Und eben, es geht darum, einfach Publicity zu bekommen, um zu sehen, hier könnte was schieflaufen, vor allem, weil diese Abwrackprämie als Umweltprämie betitelt wird. Und das ist ein bisschen zynisch, könnte man sagen. Finde ich jedenfalls.
Die Schrotthändler haben jedenfalls massive Probleme, den ganzen Ansturm zu bewältigen. Die wissen nicht mehr, wohin mit den Autos.
Ja, besonders schön, weil die Stahlpreise auch im Keller sind.
So viel zum antizyklischen Verhalten, ne?
Ja.
Nee, aber ich habe mich auch gewundert, dass zum Beispiel im Bereich Eigenheim Sanierung nicht ein ähnliches Modell aufgelegt wurde. Das war ganz am Anfang ja im Gespräch bezugs besserer Dämmung. Da wundert es mich, dass da nicht mehr passiert ist. Es gibt zwar ein paar in diesem Konjunkturpaket 2, gibt es ein paar Maßnahmen, die da reingehen sollen, aber dieses große Paket mit dem griffigen Namen wie Abwrackprämie, das fehlt irgendwie. Und da wäre sicher viel Potenzial zu holen mit alten Kohle. Heizungen, die endlich noch rausfliegen müssen, da haben wir immer noch ein paar irgendwo. Und das...
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall sinnvoller gewesen, sehe ich genauso. Ja. Es werden lieber Pipeline-Netze gebaut durch die Ostsee, anstatt das Geld in das Stromnetz.
Anstatt die Ostsee zum Heizen zu nehmen. Und da, du hast mir gerade das Stichwort gegeben. An der Ostsee ist so eine Luxusvilla errichtet worden, so mit Wohnungspreis so ab 500.000. Mhm. Und die decken ihren gesamten Energiebedarf aus der Ostsee. Das heißt, sie brauchen nur ein bisschen Strom, um das Wasser herzupumpen. Aus der Temperaturdifferenz wird durch einen Wärmetauscher die Wärme gewonnen für Warmwasser und für Heizung. Und dann wird die Ostsee zurückgepumpt. Das ist eigentlich nicht zum großen Maßstab, weil die Ostsee-Pipeline nach Freiburg wäre doch ein bisschen weit. Aber auch hier gibt es zum Beispiel Luftwärmetauscher, womit man zum Beispiel bei einem 4-Personen-Haushalt, bei einem entsprechenden Haus, 70-80% des Ölverbrauchs ohne weitere begleitende Maßnahmen reduzieren kann. Man braucht zwar ein bisschen Strom für die Pumpen, aber insgesamt ist es noch ein deutlich besseres Geschäft, zum einen für die Umwelt, zum zweiten auch für den eigenen Geldbeutel, eine entsprechende Technik einzusetzen. Und wenn man das jetzt noch mit guten Dämmmaßnahmen, also nicht übertriebenen, aber guten Dämmmaßnahmen, vor allem ein Fenster mal ansetzt, und vielleicht auch das eigene Heizungsverhalten mal eventuell etwas justiert, dann lässt sich da sehr, sehr viel reißen.
Wärmepumpen ist ein gutes Stichwort. Das funktioniert ja auch eben hier in der Gegend. Ich weiß jetzt nicht, ob die Geothermie da eine Rolle spielt, aber man vergräbt die eben tief im Garten, funktioniert wie ein umgekehrter Kühlschrank und sorgt eben ohne Emission für Wärme.
Gibt es also mit Boden, muss nicht mal tief runter. Es gibt es auch mit Luft alleine. Da reichen auch nur ganz wenige Grad über Null, um bereits eine Differenz herzustellen, die denen reichen. Man muss es ja nicht gerade machen wie die in Staufen, ne? Die dann gedacht haben...
Erzähl mal.
Da hat man sich gedacht, man benutzt richtige Geothermie, also die etwas tiefer liegt wie diese Bodenwärme, indem man Wasser in den Boden pumpt, das sich da erhitzen soll und dann wieder hochkommt. Und dann kann man das Wasser ja wunderbar nehmen, um Energie zu decken. Und da hat man ein Pilotprojekt gemacht und hat da Sonden runtergelassen, hat das Ganze begutachten lassen und hat das jetzt in Betrieb genommen, nachdem das alles positiv war. Nur leider jetzt, ich glaube, ein, zwei Jahre nach Inbetriebnahme haben jetzt jede Menge Häuser Setzrisse und zwar nicht nur so kleine Millimeter, sondern auch bis zu Zentimeter breit, jede Menge Gebäudeschäden. Es ist natürlich noch unklar, ob die jetzt in einem kausalen Zusammenhang mit den Bohrungen und dem eingespeisten Wasser im Untergrund hängen, aber so zwei, drei Geologen haben schon gemeint, dass man da wohl eine Gipsschicht übersehen hat. Und wenn man halt eine trockene Gipsschicht mit Wasser befüttert, dann dehnt die sich halt erstmal aus und dann schiebt es halt erstmal in alle Richtungen.
Oha, wo steht denn das Stadtarchiv in Staufen?
Ulk mal nicht, das ist nicht lustig.
Das klingt aber so, wir wissen nicht genau, ob es daher kommt, da sind ja bestimmte Parallelen vielleicht erkennbar, aber ja.
Ja, also es ist halt wie immer, wenn man nicht genau weiß, was man tut, dann sollte man es besser lassen und es zeigt sich mal wieder, dass man mit so einer Großtechnik irgendwie doch die Finger lassen sollte. Wir haben sie einfach nicht im Griff und es sind zu viele Parameter dabei, die wir nicht kennen. Wenn man da nicht hingucken kann, dann ist es immer schwierig. Mag jetzt platt klingen, aber es gibt doch einfachere Methoden, seinen Wärmebedarf zu wecken, die mit bereits heute existierenden Techniken gut abdeckbar sind,
ja.
Ohne Risiko. Denn ein Luftwärmetauscher zum Beispiel, das ist zwar ein kleiner hässlicher Kasten von einem halben Kubikmeter im Garten, aber das war es dann auch mit Risiko.
Ja. Richtig. Und sicherlich eine sinnvollere Investition mit dem Wärmetauscher als, ich wollte den Satz noch zu Ende machen, Pipeline durch die Ostsee, um an Ölfelder, an das Gas von Gasfeldern zu kommen, die in 15 Jahren leer sind. Da könnte man nachhaltiger investieren, indem man alles schon fertig entwickelt von den Wissenschaftlern. Stromnetz, paneuropäisch, Solarenergie. In Südspanien wird geforscht, die werden in Zukunft mehr und mehr Sonne und weniger Niederschlag haben. Eine schöne Chance, da eben großflächig Strom zu erzeugen und dann auch zu verteilen.
Ich denke, die Zukunft ist es, im Kleinen zu gewinnen und nicht Großtechnik zu machen. Denn die Großtechnik mag für eine gewisse Grundlast sinnvoll sein, aber ansonsten sollte man gucken, dass wir, glaube ich, dezentral weiterkommen. Das erhöht die Effizienzquote ganz enorm, wenn wir den Strom nicht aus Spanien her transportieren müssen.
Richtig. Man muss wahrscheinlich da sehen, wie sind die Bedingungen, wo letztlich das da dann effizienter erzeugen als hierzulande, aber da sind wir uns sicherlich einig, dass das Dezentrale da das größere Potenzial hat.
Jo. Aber bezüglich deiner Pipeline zu den Gasfeldern, die 15 Jahren erschöpft sind, die können ja dann sozusagen rechts abbiegen und die Methan-Blowouts vielleicht anzapfen?
Ah, schönes Thema, eine schöne Überleitung, habe ich gerade auf YouTube gesehen, wenn wir verlinken. Ein paar Forscher hacken Eis in Sibirien, halten Feuerzeug dran, gibt eine schöne Flamme. Das Methan wird eben ausgestoßen durch die auftauenden Permafrostböden. Das sind Emissionen, die, jetzt lass mich nicht lügen, mindestens doppelt so hoch sind wie all das, was die Menschen seit Beginn der Industrialisierung in die Luft geblasen haben und ist momentan in noch keinen Klimamodellen eingerechnet. Das heißt,
also, um kurz einzusagen, fürs Verständnis, ich bin ja nur Geograf, das heißt, da wurde irgendwann mal Methan im Boden eingebunden und durch den Frost war es im Boden gebunden.
Richtig.
In Sibirien und durch die Klimaerwärmung taut der Boden jetzt auf, ist nicht mehr ganzzeitig gefroren und dadurch kommt das Methan.
Genau, richtig, das Methan der Urzeiten wird dort freigesetzt. Und
Methan ist ein klimaschädliches Gas.
Ja, extrem klimaschädlich, neunfach schädlicher als CO2 selbst noch. Und das passiert nicht nur im Permafrostboden, sondern wer den Schwarm gelesen hat von Schätzing, der hat das da schon als Fiktion irgendwie gelesen, dass es eben auch diese Blowouts im Meer gibt. Durch das Eis, was am Meeresboden schmilzt, was eben auch stark methanhaltig ist. Und da wurden die ersten Felder auch schon beobachtet, wo das passiert, halt in der Arktis. Das ist ein Problem natürlich für unser Klima. Am 13.03., 12.03., 13.03. ging die vorbereitende Klimakonferenz in Kopenhagen, die das große Treffen im Dezember vorbereitet, zu Ende. Da haben sich eben Klimaforscher aus aller Welt getroffen und dort ihre Forschungen vorgestellt. Dabei auch der Leiter des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung, Schellenhuber, mit seinem Mitarbeiter Stefan Ramstorff ist auch dabei, einer der Autoren des IPCC, des Internationalen Berichts für Klima, der Klimaveränderung. Da hat er da mitgeschrieben, ist also der deutsche Mitstreiter. Und dieser Schellenhuber ist auch der Berater von Angela Merkel in Klimafragen. Da habe ich gerade ein Interview gelesen, das ist, glaube ich, etwas älter, schon 2 Monate alt. In der Zeit ist das erschienen. Da hat er eben über die Problematiken, über die Ergebnisse, die er da in Kopenhagen vorstellen wird, gesprochen. und hat eben auch darüber gesprochen, dass die schlimmsten Prognosen, die sie vor 2 Jahren eben vorgestellt haben, dass die jetzt schon überholt sind, weil gerade diese Rückkopplungseffekte, diese Methan-Blowouts noch nicht eingerechnet worden sind. Und je mehr Daten die bekommen, desto düsterer werden tatsächlich die Prognosen. Also sie gehen auch davon aus, dass diese Grenze von 2 Grad Erderwärmung, bis zu der man das Klima, die Klimafolgen noch unter Kontrolle haben könnte, dass das nicht mehr gilt, dass das Klima, das ökologische System schon darunter außer Fugen gerät und diese 2 Grad die absolute Obergrenze sein müssten. Und was dazu
gehört. Das gesamtökologische System, dem ist es relativ egal, die passen sich an. Das Problem wird, dass wir uns nicht schnell genug anpassen können mit unserer
Kultur. Ja, es wurde schon festgestellt, dass die ökologischen Systeme, dass die sich auch nicht anpassen können. Das hat man immer gedacht in der Geschwindigkeit. Bis jetzt sind da noch keine großen.
Natürlich, ja? Da werden jede Menge Tierarten auf der Strecke bleiben, die es nicht rechtzeitig schaffen, sich anzupassen. Die Eisbären kämpfen jetzt schon, ist kein Witz. Nur, sagen wir mal, der Natur als System, als Systemik betrachtet, ist es völlig wurscht. Es wird es weitergeben. Das Problem ist, dass wir, sagen wir mal, das Leid ja nicht am einzelnen Eisbären festmachen, sondern wir Leid nicht am einzelnen Menschen festmachen. Und da wird es bei einem Meeresspiegelanstieg von ein paar Metern dann sehr schnell sehr unlustig. Von extremen Trockenperioden oder extremen Wetterlagen in Mitteleuropa mal ganz abgesehen.
Ja, richtig, das kommt dazu. Mit diesen ökologischen Zerstörungen oder das Zusammenbrechen von Systemen, da meinen die, ich kann mal Beispiele nennen, im Japanischen Meer haben die schon große sogenannte Todeszonen entdeckt durch Übersauerung des Meeres, dass eben 200 bis 800 Meter unter dem Meeresspiegel gar kein Leben mehr existiert durch eine starke Übersäuerung. Also in Klartext sorgen wir zurzeit dafür, dass wir unsere Meere in Sprudelwasser verwandeln und dann eben das Leben dort großflächig ausstirbt. Und man hat erkannt, dass diese ökologischen Systeme sehr empfindlich sind. Und wenn es gibt Stimmen, die sagen, naja, vor so und so viel 100.000 Jahren hatten wir schon mal mehr CO2 in der Atmosphäre. Das stimmt auch. Allerdings hatten da die Systeme viel mehr Zeit, sich anzupassen. Das ist eben langsam passiert, während dieser Anstieg, der jetzt passiert, wahrscheinlich nicht kompensiert werden kann. Der Schellnhuber sagt allerdings, seine größte Hoffnung in dieser ganzen Geschichte wäre, dass tatsächlich irgendwas da, dass sie was übersehen haben, was unser Klima kompensiert, dass es eine Art selbstregulativen Mechanismus gibt, der jetzt demnächst anspringt. Die Chance, dass es alle übersehen haben, läge wohl unter 1 Promille. Allerdings wird das immer noch wahrscheinlicher als ein Lottogewinn und eine Sache, auf die man dementsprechend eben bauen könnte. Hat mir aber trotzdem ein bisschen Sorgen gemacht.
Nehmen Sie Lose fürs Klima.
Ja, hat mir trotzdem ein bisschen Sorgen gemacht. Um das Klima noch in den Griff zu bekommen, also den Anstieg nicht so stark werden zu lassen. Dazu bedürfte es nach der jetzigen Datenlage bis 2050 um eine Einschränkung des CO2, eine extreme Einschränkung des Schadstoffausstoßes im Fall der USA von 95%. Ich glaube, bei uns sind es 80, wenn ich das richtig gelesen habe. Und eine Umstellung der gesamten Einstellung zu Wohlstand und Zivilisation überhaupt. Das ist eine Sache, die erstmal sehr unwahrscheinlich klingt. Die Klimaforscher selber sagen, sie sind optimistischer inzwischen als noch vor 2 Jahren, weil bei den Politikern die ernste Lage wohl anzukommen scheint mittlerweile und bauen eben auf diese Klimakonferenz im Dezember. Man darf gespannt sein.
Man darf gespannt sein, ob da der indirekte Wählerdruck bezüglich Arbeitsplätze nicht doch stärker ist als die eigentlich gebotene rationale Vernunft für mittel- bis langfristige Entwicklung.
Ja, aber da kann man ja nur schreien eigentlich, ne? Also die sprechen davon, 80% der landwirtschaftlichen Fläche wird aufgegeben werden müssen bis Mitte des Jahrhunderts. Und wenn dann noch jemand nach der Abwrackprämie schreit, dann kann ich, also das fällt mir auch nicht mehr viel zu ein.
Aber wir haben doch gerade wieder vor kurzem das schöne Beispiel gehabt, dass monokausale Erklärungssysteme selbst bei hochrangigen Wissenschaftlern immer noch gang und gäbe sind, indem man sagt, oh, wir haben hier ein komplexes System mit tausenden von Parametern, von denen wir die Hälfte nicht kennen, aber wir drehen an einer Schraube und dann geht es doch hoffentlich in die Richtung, die wir wollen.
Ein weißt du, was ich meine? Schönes Beispiel Eisendüngung. Danke für die Überleitung. Indische und deutsche Forscher sind mit der Polar, heißt glaube ich das Schiff, ne? Vor die Antarktis gefahren und haben dort Eisendüngung betrieben. Die haben halt gesehen, dass die Algen, die dort leben, CO2 binden können und wenn die sterben, nehmen sie es eben mit an den Meeresgrund. Und
die vermehren sich durch eine erhöhte Nahrungsaufnahme mit mehr Eisen.
Genau, richtig. Also hat man da, ich weiß nicht, wie viel 1000 Tonnen Eisen ins Meer geschüttet. Was passiert? Na?
Ja, was
Biologie
passiert?
Aufgepasst?
Die Algen werden sich wie irre vermehren, weil sie haben jetzt mehr Nahrung im Angebot. Was passiert dann als nächstes? Die Viecher, die die Algen fressen, werden sich halt genauso vermehren, wie die Algen sich vermehrt haben, weil schon die haben sich über mehr Nahrung gefreut. Das machen die anderen natürlich genauso, oder?
Genau, und das sollte eigentlich jeder Schüler wissen, der ein halbes Jahr Bio gehabt hat, dass eben die Beute den Räuber kontrolliert, und wenn die sich vermehrt, vermehrt sich der Räuber auch. Genau, das ist passiert. Eine Krebsart hat sich explosionsartig vermehrt, alles aufgefressen, bevor irgendwas absinken konnte.
Waler, Fische, sonst was, und erholen sich die Krebse?
Genau, auf jeden Fall ist das CO2 nicht am Meeresboden, sondern weiter im Kreislauf.
Dank Eisendüngung haben wir jetzt die Fischstäbchenversorgung der nächsten 2 Jahre gesichert?
Ich weiß es nicht, vielleicht die Krebs, ja.
Nein, auf jeden Fall, was ich sagen will, ist ja, dass der Plan somit, dass die Algen einfach nur sich vermehren sollen und dann absterben sollen, auf dem Meeresgrund sinken sollen mit eingeschlossenem CO2, dass das ja deswegen nicht funktioniert, weil die Algen in der Nahrungskette natürlich weiter transportiert werden, deswegen das CO2 nicht am Meeresboden einfach so landet.
Genau, und wir sind jetzt nun keine Biologen, aber hätte man das nicht vorher sehen können? Also das sind 100 Millionen Euro, in diese Forschung gegangen, und man fragt sich, ob man die nicht irgendwo sinnvoller hätte.
Vielleicht übersehen wir jetzt sowas mit dem ein Promille.
Ja,
oder so, aber irgendwie.
Aber das ist genau, was du sagst, das System wird nicht verstanden offensichtlich, oder es wird eben an einer Schraube gedreht. Also da hätte ich auch schreien können. Wir sind also an den Grenzen des Wachstums. Das hat der Club of Rome.
Club of Rome, ja.
Club of Rome 1972 schon erkannt.
Sie müssen Daniela Meadows.
Richtig. Prämisse: Wir leben auf einem begrenzten Planeten.
Mit begrenzten Ressourcen.
Und müssen damit auskommen. Ist ja eigentlich ganz einleuchtend und ganz einfach, oder?
Ja, eigentlich schon. Ich meine, das ist wie mit dem Taschengeld, das man sich halt für 4 Wochen einteilen muss.
Ja. Man hat dann auch gleich berechnet, wie lange das bei den damaligen Steigerungsraten gut geht. Und man hat eben auch gesehen, dass ja, bis zum 22. Jahrhundert dieser Wachstum nicht so unbegrenzt weitergehen kann. Hat also gesehen, dass entweder eine irreparable Beschädigung der Umwelt oder der Aufbrauch der Ressourcen dafür sorgt, dass die Population wieder sinken muss oder sinken wird. Gleichgewicht wäre möglich gewesen bei Beibehaltung des damaligen Wohlstandes durch Änderung der Wachstumsvoraussetzungen. Also man hätte dafür sorgen müssen, dass die Population nicht weiter ansteigt. Boah, und dass man eben auch, was wirtschaftliche Dinge angeht, nicht auf unbegrenzten Wachstum setzt.
Unbegrenztes Wachstum in der Wirtschaft ist zwar als theoretisches Modell schön, und davon lebt unser Wirtschaftssystem ja. Ne? Also wenn wir Nullwachstum haben, regen sich ja schon alle auf. Es muss ja 1, 2, 3% Wachstum haben, damit es uns gut geht.
Das ja. Sagen
alle Wirtschaftsweisen. Nur die Ressourcen nun mal, die in dieses Wirtschaftssystem einfließen, ob das jetzt Boden ist und somit über die Menschenmenge reguliert wird, oder ob das direkte Ressourcen sind wie Öl, Kupfer, Uran für unsere Atomkraftwerke oder was auch immer, es ist alles endlich.
Man fragt sich, wieso niemand, kann man nicht auf die Idee kommen, Wirtschaft zu betreiben ohne Wachstum? Das sind so die Dinge,
doch,
die...
Doch, aber sobald du sowas sagst, stehst du nicht in der Sozialismus-Ecke und wirst ausgebuht.
Ah, okay. Das müssen wir rausschneiden.
Das müssen wir auch schnell.
Okay.
Nein, aber natürlich, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, aber solche Systeme sind sicher denkbar. Und ich weiß auch ehrlich gesagt mit meinem laienhaften Verständnis nicht, warum wir immer 3% Wachstum haben müssen, um den Status quo beibehalten zu können bei uns. Also das ist ja das, was bei mir ankommt von den Alarmmeldungen der Wirtschaftsweisen.
Also wenn jemand da Wissen hat oder Informationen hat, weshalb das so sein muss, Forum, weiterhin, na, wir sagen nachher nochmal was zur neuen Webpräsenz, ein Quantum Bytes Eintrag, dass wir darüber vielleicht das nächste Mal mehr berichten können. 1992 gab es ein Update zu diesem
neuen Grenzen des Wachstums.
Genau, neuen Grenzen des Wachstums. Da hat man schon erkannt, dass die auf der Basis der neuen Daten, die man bis dahin hat, der stabile Zustand eben nicht mehr erreicht werden kann und der Wohlstand dauerhaft nicht beibehalten werden kann bei der Population, die es eben 1992 gab. 2006 gab es nochmal ein 30-Jahre-Update. Da wird ein Kollaps der Zivilisation ab 2030 vorhergesagt, wenn wir so weitermachen wie bisher. Mich wundert das, also ich kann mich nicht daran erinnern, das damals in der Presse groß gelesen zu haben.
Nee, also das 92er Buch hatte ich auch noch, das von 2006 habe ich gerade mitbekommen.
Weil das eine Information ist, die, finde ich, ganz uninteressant gewesen wäre.
Ja, das Interessante daran ist auch, dass es jetzt keine spinnerten Anarcho-Syndikalisten sind, die sich da ein Buch ausgedacht haben, das mal auf den Markt schmeißen. Es gibt genügend Bücher auf dem Markt, die Unfug erzählen. Ja. Aber es ist durchaus so, dass viele dieser Erkenntnisse, zum Beispiel aus dem originalen Club of Rome-Bericht von 72, weiterverarbeitet wurden im Global 2000 in der Studie Report of the President für den Charter. Anno 77 einen Auftrag gegeben, das heißt offizieller Regierungsauftrag, bitte untersucht uns das mal, kam raus in 1400 Seiten Schmöker, der 1980 veröffentlicht wurde in den USA und im Wesentlichen die gleichen Voraussagen macht wie die Grenzen des Wachstums und die Banalitäten einfach halt benennt, neben zum Beispiel halt Begrenzung der Ressourcen und damals schon erkennbar Veränderung des Klimas. Viele der Vorhersagen haben nicht gestimmt, aber das, wie wir es vorhin sagten, wir haben ein System mit vielen, ach, Tausenden, Millionen von Parametern und schon kleine Parameteränderungen können eben enorme Auswirkungen aufs Modell haben. Deswegen sind solche Modelle natürlich immer sehr schwierig zu handhaben, selbst mit Supercomputerleistungen, weil eben Parameteränderungen so viel Seiteneffekte und Rückkopplungseffekte haben.
Ja.
Aber es ist auch aus Regierungsseite schon bekannt, dass wir da ein kleines Problem an der Backe haben.
Ja.
Und Modell hin oder her, ob es jetzt 1 Grad oder 1,5 Grad oder 1,8 Grad sind, da kann man jetzt ja streiten, ob das jetzt dann weniger schlimm ist oder nicht so schlimm oder vielleicht gerade noch geht. Aber es wäre irgendwie doch einfach so clever, wenn wir nicht so viel Dreck in die Luft pusten würden und gucken würden, dass unser Öl vielleicht noch ein bisschen länger reicht.
Ja.
Weil wir brauchen Öl ja nicht nur zum Verbrennen in Autos, sondern wir brauchen das auch für Plastik, ja, und ich denke jetzt nicht an die Plastiktüte, sondern wir haben Plastik in unserem ganzen Leben an allen möglichen Stellen, ob das jetzt Zahnfüllungen sind oder künstliche Hüftköpfe oder was weiß ich alles, wo wir das Zeug brauchen.
Ja, überall, das, ja, also ohne Öl, das wird sicherlich interessant. Also
ohne Öl werden wir so schnell nicht haben, das Problem ist nur, dass der Ölpreis halt enorm steigen wird.
Ja.
Ne?
Richtig. Es gibt ein Buch von Derek Jensen, Endgame heißt das. Das ist ein Umweltaktivist aus den USA, der ziemlich radikal beschreibt, was wir dem Planeten zurzeit antun und auch beschreibt, dass eigentlich die Zivilisation generell das Problem sei und die einzige Problemlösung wäre, diese Zivilisation abzuschaffen. Genau, die einzige Frage ist, wie abrupt und schmerzhaft das ausfallen wird und muss und je länger es wohl noch dauert, desto schlimmer wird's und desto stärker wird die Population eben auch einbrechen. Also da sind so Zahlen von bis zu 90% im Gespräch. Ja. Mache ich gar nicht so viel sagen dazu. Muss man das Buch auf jeden Fall selbst mal angucken, wenn es einen interessiert. Wir verlinken das mal. Also Derek Jensen von Endgame. Verleger ist der David Precht. Intelligenter, unheimlich intelligenter Mensch. Gehe ich jedenfalls davon aus, nachdem ich sein Buch gelesen habe, wer bin ich und wenn ja, wie viele. Boah, das will ich jetzt aber nicht auch vorstellen. Das
klang stark nach dem T-Shirt, ich bin schizophren, hinten drauf ich auch.
Genau, ja, in dem Buch, vielleicht erwähne ich es jetzt doch kurz, da geht es, da verschränkt er eigentlich die Philosophie mit den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung und haben eine interessante Geschichte, was das eigene Selbstverständnis angeht, kann ich jedem empfehlen. Ist auch so geschrieben, dass man dann nicht irgendwie vorher schon in die Thematik aber eingestiegen muss.
Du willst
mir
jetzt nicht auch noch einreden, dass ich keinen freien Willen habe, oder?
Lies das Buch. Okay. Also Endgame, ja, bezeichnender Name. Um das vielleicht abzuschließen, im Club of Rome ist eben auch davon die Rede, oder in diesem letzten Bericht, diesem Update ist die Rede, dass um diese Veränderung, die der uns bevorsteht, um die etwas abzufedern, auch eine radikale Einschränkung unserer Lebensweise vonnöten ist. Man kann mal gucken, wenn ich jetzt überlegen müsste, ich müsste mich selbst versorgen, ohne in den Supermarkt zu laufen. Und die Menschen um mich herum in meiner Straße auch, hätten wir schon Probleme mit den Ressourcen hier vor Ort. Wenn man das hochrechnet, ist das so, dass um uns selbst versorgen zu können, nachhaltig, ohne die Ressourcen unwiderruflich abzuholzen und abzubauen, wir 10 von unseren Erden jetzt bräuchten, gesamt gesehen über die Gesamtbevölkerung. Wenn alles Amerikaner wären, bräuchten wir 80. Und ich glaube, in der Bundesrepublik Deutschland sind wir mit dem ökologischen Fußabdruck, so der Fachbegriff dafür, bei 50-facher Überbelastung momentan dabei. Man kann sich ausrechnen, das muss auf 1 irgendwie runter, ob gewollt oder nicht. Ansonsten.
Da kann aber, also das Schöne bei diesen Modellen ist ja, dass man sich immer etwas ohnmächtig fühlt, wenn man die Zahlen so liest, was kann ich da tun, aber jeder kann bei jedem einzelnen Einkauf mit dem Geldbeutel letzten Endes auch schon entscheiden. Also ja. Ich muss jetzt auch nicht einen Politikerschelter ausbrechen und sagen, Abwrackprämie doof, das ist richtig, ja. Aber ich kann sie ja entweder nicht nutzen oder ich kann sie ja sinnvoll nutzen. Und zum Beispiel halt was wirklich sehr Sparsames kaufen, wenn ich unbedingt ein Auto brauche. Ansonsten halt jeder Einkauf, ob Supermarkt, Baumarkt oder auch Elektronikshop, ist eine kleine politische Entscheidung, wo ich sage, wo gebe ich mein Geld hin, welche Firma kriegt das, wie setzen die das ein, unter welchen Bedingungen wird das wie produziert, kann das recycelt werden, ist das Produkt nachhaltig, brauche ich das Produkt oder habe ich nicht noch sowas, was eigentlich auch tut.
Ja, richtig. Das Aushalten einer gewissen Schizophrenie gehört sicherlich ein bisschen dazu. Wir sitzen hier auch mit unseren Laptops. Das wissen wir natürlich auch. Aber
meins ist 3 Jahre alt.
Im Kleinen geht's los. Wenn man jetzt ins Grüne möchte, muss man sich ins Auto setzen oder hat man vielleicht was vor der Tür? Das sind ja so die Dinge. Habe ich das Recht, mich ins Auto zu setzen, die Luft zu verschmutzen, wo ich doch genau weiß, dass Götz heute Nachmittag auf dem Balkon will und sich dann diesen Gestank in die Nase zieht? Habe ich sicherlich nicht, aber man nimmt sich das raus. Nein, das ist eigentlich so ein bisschen das Problem. Ja, gut. Atombomben sind auch noch ein Thema in unserem fröhlichen Podcast heute.
Am Sonntagmorgen zum Wachwerden.
Ihr kennt ja aus dem James-Bond-Film
diese schönen Uhren, die dann ticken und bei 007 stehen bleiben.
Richtig. Genau, die gibt es in echt auch, ne? Oder?
Die gibt es in echt so ähnlich auch, heißt PAL, Permissive Action Link. Und als ich abends mal am Lesen war, bin ich über die Beschreibung gestoßen auf Wikipedia und war dann doch etwas fasziniert, denn ich ging eigentlich davon aus, dass nicht jede Atomwaffe einen Mechanismus hat, dass sie nicht einfach jeder sozusagen einen roten Knopf drücken kann, wenn er vor Ort an diesem Ding steht. Aber das war eine Fehleinschätzung. Also die ersten Bomben hatten da eigentlich nichts Wesentliches dazu. Die waren eigentlich so ein bisschen kompliziert in Betrieb zu nehmen. Das wurde dann immer einfacher. Und da hat man gemerkt, hoppla, wenn das so einfach ist, das Ding zu zünden, haben wir da vielleicht ein Sicherheitsproblem. Und daraufhin hat die US-Regierung beauftragt, Systeme zu entwickeln, eben diese PALs, Permissive Action Links, um Atomwaffen, die in potenziell unsicheren Staaten wie Deutschland stehen, denn auch hier sind ja Atomwaffen stationiert gewesen, sind immer noch ein paar, dass diese gesichert sind gegen Fremdzündungen und Fremdbefehlsaufnahme. Und das betraf nicht die Atomwaffen in den USA, sondern die zum Beispiel in Europa stationierten. Das Interessante jetzt daran ist, dass man da lange Jahre dran rumgeforscht hat, wie man das denn jetzt hinkriegen könnte, dass es besonders sicher ist, natürlich trotzdem funktioniert und Vier-Augen-Prinzip und hin und her. Ich erspare die technischen Details. Man braucht halt einen Code, man braucht Schlüssel und so weiter. Nachdem das ganze System dann einigermaßen in den frühen 70ern etabliert war und es gab in mehreren Iterationen Nachrüstungen an bestehenden Atomwaffen, dann wurden die nach und nach damit ausgestattet. Das Interessante daran ist, dass bis 1977 dieser Permissive Action Link Code, den man eingeben muss, damit das Ding scharf ist, auf 8-mal die Null gesetzt wurde, weil das US-Militär die Sorge hatte, dass im Ernstfall sie ihre Dinge nicht zünden können, weil sie ihre Codes nicht finden können oder die nicht im Zugriff sind. Und deswegen haben wir die ganze teure Technik dann einfach mit 8-mal Null drücken und los geht's. Da Spaß umgangen.
Und heute regt man sich schon auf, wenn jemand nicht monatlich seine Passwörter ändert, ne?
Ja, irgendwie fragt man sich schon mit der Flugbegabung, wie das sein kann, aber.
Also es geht ja die Legende, dass der französische Präsident diesen Code auf einer Plakette um den Hals trägt, stets Tag und Nacht. Da wäre jetzt mal interessant zu wissen, ob da auch jetzt 8-mal die Null draufsteht oder eben nicht.
Es würde gegen sein Kurzzeitgedächtnis sprechen.
Ja, zum Thema Atombomben gibt es auch einen kleinen Film.
Ja, das war dann das Nächste. Ich hatte einen kleinen Retro-Flash die Tage und habe meinen Atari Falcon wieder ausgepackt und angeworfen und bin über ein altes Demo gestolpert, das ich auf der CTIC 1995 das erste Mal gesehen habe. Die Weltschmerz-Demo. Vielleicht für die Älteren unter unseren inzwischen 8 Zuhörern. Eine Demo ist ein Programm für einen Rechner, was zeigt, was in dem Rechner so drinsteckt und was der Autor bzw. Künstler, die Grenzen sind da fließend, für Intentionen hatte. Früher war das einfach zu zeigen, ich kann da tolle Vektormodelle von Quadern, Tuben und sonstiges über den Rechner schwubbeln lassen. Das wird alles in Echtzeit berechnet, sind also keine Filme. Und der Autor von solchen Programmen zeigt damit, dass er zum einen den mathematischen Grundlagen im Griff hat und zum anderen den Rechner so weit ausreizen kann, um damit Dinge zu tun, wo jeder denken würde, das kann der Rechner doch gar nicht, der ist viel zu langsam dafür.
Mhm.
Dieses Konzept ist bei den heutigen Rechnern natürlich ein bisschen seltsam, weil die sind für eigentlich alles schnell, zu schnell und schnell genug.
Ja.
Aber früher war das schon ein Punkt, dass man gesagt hat, ein C64, da kann zwar ein bisschen da so Ballerkram machen, aber so komplizierte mathematische Sachen geht noch nie. Und dann haben sich halt Jungs hingesetzt und haben gesagt, das geht doch, schaut hier. So, und da ist eine richtige Demo-Szene entstanden, auch mit Künstlern, das wurde mit Musik unterlegt und sowas. Und es gab auch Veranstaltungen, Wettbewerbe. Und eines dieser Demos, das, denke ich, einen Bruch dargestellt hat, war diese Weltschmerz-Demo, weil es eben da nicht mehr darum ging, Fraktalbilder zu zeichnen oder eben drehende geometrische Formen oder sowas oder einfach nur viele Farben darstellen. Sondern das war technisch nochmal so wahnsinnig herausfordernd, die Weltschmerz-Demo, sondern sie hatte als einer der ersten einen politischen Anspruch, indem sie im Prinzip ein kleiner Antikriegsfilm ist. Es ist ein Schnipsel von Videokollagen aus Kriegsberichterstattung. Das heißt, man sieht Kriegsschiffe feuern, man sieht Atomwaffenexplosionen und so weiter. Und das ist mit einem Soundtrack unterlegt und dann nach der Hälfte des Films werden Fragen eingeblendet an den Zuschauer. Was er bei diesen Bildern empfindet, ob man sie sich anschauen kann, was man versucht dagegen zu tun, und zwar selbst auch. Versucht gegen Krieg zu tun. Und das war, als ich es 1995 gesehen habe, zum einen technisch natürlich toll und zum anderen war erstmal das Demo, dass ich gesagt habe, wow, was ist denn das? Das ist was ganz anderes.
Ja, das lief dann auch damals auf den entsprechenden Atari Falcon.
Das lief damals nur auf dem Atari Falcon. Jetzt muss nicht jeder gleich zu eBay gehen und gucken, dass sich so ein Atari Falcon holt, zumal den Preis ziemlich kräftig sind, dank der Liebhaberszene.
Ja.
Aber es gibt ein YouTube-Video davon, das hat ein freundlicher Mensch aufgenommen und das werden wir nicht verlinken, da kann sich auch jeder ohne Atari Falcon angucken.
Ah ja.
Fehlt nämlich das echte Retro-Feeling.
Und ist nicht gesperrt, das Video, offensichtlich?
Nein. Also ich glaube nicht, dass die Demoszene jetzt ihre Anwälte losschickt und ihr Urheberrecht da durchsetzt. Das wäre ein bisschen atypisch.
Ja, andere Videos sind gesperrt. Es gibt ja wohl einen Streit zwischen der GEMA und YouTube aufgrund der Gebühren, die entrichtet werden sollen. Es gab da wohl bis jetzt einen Deal zwischen Google und GEMA. Jetzt ist der Vertrag ausgelaufen. Die GEMA fordert mehr Geld. Den letzten Informationen ist, glaube ich, 1/12 Cent pro Download im Gespräch gewesen, so wie in Großbritannien das gemacht wird. Aber Google sagt, nee, lässt sich mit dem Geschäftsmodell nicht vereinbaren. Kann man sich ungefähr vorstellen. Schalten ja auch keine Werbung oder verdienen damit Geld.
Es gibt Werbung inzwischen in YouTube-Videos.
Okay.
Ja.
Okay.
Wird oft unten so im unteren 20% eingeblendet, kann man dann wegklicken.
Okay. Die Frage ist, gerechtfertigt oder nicht? Soll man das alles kostenfrei machen? Ich war immer der Meinung, das Wissen soll allen zur Verfügung stehen. Wikipedia, deswegen auch super Sache. Man ist es gewohnt, eben Musik notfalls sich auch irgendwoher bekommen zu können, sagen wir mal so. Content von Google, millionenfach Bücher werden reingestellt. Das sind alles Dinge, die einen dann ja erfreuen, weil man schnell rankommt und für Umme sich das dann angucken kann. Auf der anderen Seite geht eben die Diskussion gerade los, dadurch, dass eben diesen geistigen Leistungen, Bücher schreiben, Musik machen, wenn dem kein Wert mehr zugemessen wird, wird die Szene da auch wegbrechen und man wird eben auch kein Content mehr bekommen. Das wäre natürlich auf der anderen Seite wieder traurig. Soll man also bezahlen oder nicht?
Es sind ja nicht alle Sonntagsdampfplauderer wie wir, die das in der Freizeit machen, sondern manche leben halt davon. Ne? Also,
weil sie im Gegensatz zu uns richtig lange recherchieren auch. Natürlich. Genau. Und dann gibt es nur noch Podcast.
Ja, das Problem ist natürlich, wenn du versuchst, einen politischen Skandal aufzudecken, kann das nachher ein Vierseiter im Spiegel sein. Du kannst davon ein halbes Jahr recherchiert haben. Ne?
Ja.
Und dann willst du aber nicht für vier Seiten nicht wie in einem Fachmagazin für Computer, wo es 80 Euro die Seite gibt. Das ist dann halt ein bisschen schwierig. Ne?
Ja.
Da musst du von was anderem leben. Und wenn wir wollen, dass es immer noch, sagen wir mal, gute recherchierte Artikel gibt, investigativen Journalismus gibt, dann muss er uns natürlich auch Geld wert sein. Ob das Geld jetzt, sagen wir mal, im klassischen Modell fließt, ich meine, wir bezahlen ja letzten Endes den Spiegel auch nicht nach Wert, sondern nach Werbung. Ja? Also der Spiegel könnte sich über den reinen Verkaufspreis nie finanzieren. Ja? Und insofern ist es Frage, wie einfach das Erlösmodell der Zukunft aussieht, weil schon vom, ja. vom reinen Bezahlen des Artikels sind wir schon weg.
Ja? Ja.
Und jetzt ist halt die Frage, wo geht das Modell hin?
Das ist eine interessante Frage. Beispiel süddeutsche.de. Ich glaube, da ist ziemlich alles online, was man auch in der Zeitung findet. Begründung.
Meistens ein bisschen später, aber wie im Papier.
Okay. Begründung geht eben dahin, dass versucht wird, eben junge Leser zu gewinnen, die dann später die Papierausgabe kaufen sollen. Wenn sie kein Online-Angebot machen, werden genau diese Leser, ich weiß nicht, zu netzzeitung.de oder so wechseln. Dass man eben versucht, die zu gewinnen. Das Problem ist, wenn man erstmal dran gewöhnt ist, im Netz die Artikel kostenlos zu bekommen, ist die Frage, ob man dann bereit ist, irgendwann tatsächlich für eine Papierausgabe zu bezahlen. Ich bezweifle das mal so.
Es muss ja nicht Papier sein.
Ja.
Es kann ja auch die Netzausgabe sein, die ich bezahle. Ne?
Richtig.
Also, ob es jetzt unbedingt Papier sein muss, ist diskutabel. Ja. Also, ich lese gern Papierzeitungen, hat ein paar Vorteile gegenüber meinem MacBook, aber muss nicht. Ne?
Ja.
Da ist halt die Frage, ob die einzelnen Unternehmen eine entsprechende Marke wirklich Marketing-Slang gesprochen aufbauen können. Das heißt, einen so starken, unverwechselbaren Auftritt hinkriegen, dass ich sage, ich wechsle eben nicht von Süddeutsche nach Netzzeitung. Also wenn die mir morgen meine Zeit und meine Süddeutsche wegnehmen würdest und sagen, jetzt liest man noch spiegel.de, würde ich auch sagen, bäh.
Blech.
Aber
obwohl, ich habe vorhin Spiegel zitiert, ich will mir nicht so meckern.
Okay. Nein, Spiegel und Spiegel Online ist dann zwei Paar Schuhe.
Ja.
Aber die Trivialisierung greift auch hier um sich. Also auch der süddeutsche Auftritt ist inzwischen das untere Drittel der ganzen Seite. Es sind nur noch Spiele, klick dich durch, Videoshow der Woche, Videoclip der Woche.
Ja.
Also die Trivialisierung greift hier um sich. Und damit werde ich auch nicht austauschbar, wenn ich das YouTube-Internet-Video der Woche bespreche. Das kriege ich auf 170 Zillionen anderen Seiten in ähnlicher Form geboten. Warum soll ich dann Süddeutsche lesen?
Ja.
Also die Frage ist, ob die Unternehmen einen entsprechenden Auftritt hinkriegen und ob die Leute auch bereit sind, für entsprechende Qualität dann auch entsprechend zu bezahlen.
Genau. Und wenn sie es nicht sind, machen sie sich mit den Angeboten kaputt, weil sie sich ja selbst dann auch Leser abgraben können. Schwierige Geschichte. Auf der anderen Seite lässt sich es nicht vermeiden. Man kann das Internet ja nicht abschaffen. Man wird aber damit irgendwie umgehen müssen.
Nee, klar, du musst mit den technologischen Brüchen, die da halt entstehen, dadurch, dass die Leute jetzt so bequem an viele Sachen rankommen wollen und können, natürlich irgendwie umgehen.
Ja.
Also Wikipedia ist insofern nochmal ein anderes Beispiel, als dass von vornherein die Prämisse klar war, wer da reinschreibt, tut es erstmal unentgeltlich und stellt sein Wissen frei zur Verfügung, und zwar frei wie in freie Rede, nicht wie in frei Bier.
Ja.
Das muss nicht kostenlos sein, aber es muss frei sein. Und auch wir produzieren ja jetzt nicht gegen Geld, aber wir recherchieren auch nicht wochenlang für unsere Folgen.
Ja, richtig. Das macht den Unterschied dann wohl auch zum Teil aus. Ich hoffe, dass der Amazon Kindle, ein schickes Gerät, wenn ich das von Bildern so bisher gesehen habe, aber eben nicht dafür sorgt, dass die Buchpreisbindung in Deutschland aufgehoben werden sollte, denn dann könnte genau das passieren in dem Buchhandel, woran die Musikindustrie leidet, dass eben durch das Wegbrechen der Gewinne, die dort erzielt werden können, eben auch durch die Autoren, die Szene verflacht und wir nachher einfach keine guten Bücher mehr bekommen, weil niemand sich mehr für lau natürlich die Mühe macht oder für wenig Geld dazu schreiben. Drücke ich persönlich die Daumen.
Ein Freund von mir ist Buchhändler und übrigens auch ein Quantum Bytes-Hörer, hallo. Der hat mal vor ein paar Jahren gejammert, dass in seinem Laden, wo er arbeitet, über 30%, glaube ich, des Umsatzes mit Mondkalendern und ähnlichen Trivialitäten, sage ich jetzt mal, generiert werden. Und da fragt man sich halt schon, ob nicht ein Teil des Problems daran liegt, dass Bildung heute bei uns nicht mehr den Stellenwert hat, den sie früher hatte. Also es ist ja heute fast schon schick, blöd zu sein. Und wenn die Blödheit schick ist, warum soll ich dann kluge Bücher lesen, die auch noch Geld kosten? Ne? Also da bin ich ja doppelt blöd.
Alles schlimm. Nee, sicherlich ist da was dran. Obwohl man an die Information oder an Daten, besser gesagt, viel schneller rankommt als früher. Also wenn ich überlege, ist ich noch hier an der Universität und so. Vor dem Krieg, da hätte ich mir auch schon gern gewünscht, dass ich zumindest einen groben Überblick mir ganz schnell verschaffen kann, so wie heute. Wikipedia, kann ich mich mal kurz einlesen und wenn ich dann möchte, weiter vertiefen. Das war damals nicht und ist heute schon irgendwie ein Luxus, den man da besitzt. Allerdings birgt das ja auch andere Probleme, nämlich dass diese Daten, die ja dann massiv unter Umständen auf mich einstürzen, wenn ich jetzt nach einem Begriff google, bekomme ich da 120.000 Seiten. Was nehme ich da? Was taugt?
Meistens sind wir die ersten 5 Treffer, ne?
Und wie kann ich das verwerten? Vor allem kann ich sicher gehen, dass die ersten 5 auch die sind, die für meine Arbeit jetzt wichtig sind? Oder wie ist denn das?
Da hatte ich mit meinen Studenten früher ein schönes Experiment immer gemacht, allerdings ohne es ihnen zu sagen. Sie bekamen als Gruppenarbeit den Auftrag, ein 3-minütiges Kurzreferat über Martin Luther King zu organisieren. Und sie durften freie Medienwahl, 20 Minuten Gruppenarbeit, jetzt bitte loslegen. Die stürzten alle an den Rechner, haben Google angeworfen, Martin Luther King eingegeben und nach 20 Minuten haben sie dann halt ihr 3-minütiges Kurzreferat gehalten. Hm. Meine erste Frage nach ihren Quellen wurde meistens schon ein bisschen stirnrunzelnd gekontert, weil die meisten sich die Quellen nicht aufgeschrieben hatten, von denen sie ihre Daten bezogen haben. Das war die erste Erkenntnis hoffentlich, dass man sich das dann auch merken sollte, woher man seinen Kram hatte. Denn wenn ich natürlich etwas behaupte, dann bin ich angreifbar und dann muss ich mir zumindest die Rückendeckung über die Quellenangabe verschaffen und sagen, da habe ich es her, dann ist halt da schon falsch. Und das zweite Problem war, dass martinlutherking.org eben nicht eine neutrale Seite ist, aber sehr hoch in Google gerankt. Mhm. Das heißt, die Leute haben da drauf geklickt, haben fleißig abgeschrieben und keiner hat unten den Footer gelesen, dass es von einer US-Nazi-Organisation betrieben wird, diese Domain, die geschichtsklitternd über Martin Luther King, also offensichtlich geschichtsklitternd darüber schreiben, aber das ist halt nicht so richtig aufgefallen. Da sind jetzt nicht gerade Hakenkreuze zu sehen.
Ja.
Und das wurde halt fleißig übernommen. Ne? Also das Problem ist natürlich sicher auch, die Medienrezeption muss natürlich da, sagen wir mal, im gesamten Sozialisationsprozess von Auszubildenden, von Schülern, von Auszubildenden natürlich noch eingreifen, damit halt kritischer hinterfragt wird. Denn klassische Medien haben wir uns halt dann seltener hinterfragen müssen, als heutzutage die Generation hinterfragen muss.
In der Regel geprüft, eben vom Lektor.
Es gab auch da immer mal Skandale, dass Unfug behauptet wurde oder dass irgendwelche Fälschungen da waren. Ja, das ist ganz klar, aber
richtig.
Die Stichprobenmenge war sicher deutlich besser.
Man kann in der Wikipedia inzwischen auf geprüfte und durchgesehene
gesichtete
Artikel zurückgreifen. Das ist ja ein Schritt schon mal.
Die sind sogar Default, ja.
Ja. In die Richtung, wo ich mir sagen kann, okay, könnte hinhauen.
Die ganze Entwicklung, sagen wir mal, aber auch ohne Wikipedia, hat er schon vor Jahren eingesetzt, als Wikipedia noch nicht groß war, als ich eine Brockhaus-DVD vom letzten Jahr mir für 30 Euro bei 2001 bestellen konnte. Die habe ich lokal installiert. Das hatte ich zwar nicht überall dabei und nicht auf dem iPhone, ja. Und der hatte nicht ganz so viele Artikel. Hat eigentlich qualitativ einen hochwertigen Anspruch.
Das sind Fachleute auch gewesen, dann auf jeden Fall. Ne?
Ja. Das ist ja durchaus ordentlich. Also man hatte auch schon vorher die Informationen sozusagen an den Fingerspitzen schon kleben. Nur die Tagesaktualität, dass ich im Prinzip in den Nachrichten was lese, was höre, sage, was denn das? Ich tippe es in Wikipedia ein und habe schon im Prinzip den Artikel dazu. Das war natürlich damals nicht gegeben.
Ja.
Die hinken natürlich zwangsläufig durch den Selektionsprozess immer ein bisschen hinterher.
Ja. Jahre, ne? In der Regel. Jetzt ist die Frage, wie wir den Bogen schlagen zu Hatari, unserem letzten Thema.
Tja, mir fällt da nur was Gutes ein, dass die Brockhaus-DVD nicht auf dem Atari lief. Aber wer echt das Atari-ST-Feeling wieder haben will, kann sich Hatari angucken. Ich habe vor kurzem eine Hatari-Installation verschenkt für Kindheitserinnerungen und dann gab es eine Installation von Wizard Royale, das ist ein altes Abenteuerspiel, wo man so in Gang rumrennt und Schatzkisten suchen muss. Man ist eine Eule, sehr authentisch und rennt dann die 16x16 Pixel groß, monochrom und rennt durch ein Labyrinth durch und muss Schatzkisten sammeln.
Also die Eule läuft?
Die Eule läuft, ja. Okay. Nein, die kann nicht fliegen, das ist wie gesagt sehr authentisch. Und man hat auch keine Waffen oder sowas, man kann nur rumrennen, man sterben in irgendwelchen Teergruben.
Ja.
Und man muss halt alle Schätze sammeln. Ne?
Okay.
Das Royale kann ich sehr empfehlen. Ist schwierig zu kriegen, aber schönes Spiel.
Ziel und ist maximale Schätze oder muss ich da irgendwie eine Eulenprinzessin?
Na, die Eulenprinzessin habe ich nie gefunden, weil so weit kam ich dann nie. Ich glaube, bei 80% der Levels bin ich irgendwann mal doch festgesteckt. Aber wir erwarten in den Blog-Kommentaren die Lösung und freuen uns darüber. Aber generell gesprochen ist Atari kein reiner Spiele-Emulator. Ich kann auch die alten Diplomarbeiten, Seminararbeiten, die ich damals auf dem Atari geschrieben habe, in Signum, in First Word, in Papyrus, in That's Right, in, wie sie alle hießen, Wordflare, wieder ausgraben, angucken, bearbeiten, meine Tabellenkalkulation mit Texel nochmal durchgehen.
Mhm.
Und das Ganze ist schön eingebunden, gibt es für Windows, Linux, Mac OS X. Ich brauche nicht mal zwingend ein Atari ROM-Image, kann ich zwar benutzen, aber es gibt inzwischen ein nachprogrammiertes freies ROM-Image, wo die Leute das nachprogrammiert haben. Das heißt, ich kann auch so starten. Für Spielekompatibilität muss man sich eigentlich doch ein ROM-Image besorgen.
Okay. Das klingt gut. Klingt gut. Wo wir gerade bei Technik sind, in eigener Sache, es gibt die Domain www.anquantumbytes.de. Das heißt, wir machen einen weiteren Schritt in die Professionalität. Dort auch zu finden eben ein eigenes Blog, in dem Kommentare hinterlassen werden können. Ja, wir haben heute noch viel vor. So, dass wir inzwischen auf einer eigengestalteten Seite eure Kommentare auch entgegennehmen können. Die alten Folgen liegen weiterhin auf dem alten Server. Die neuen Folgen werden eben dann auch vom neuen Server dann runtergeholt. Ihr müsst euch aber nicht weiter drum kümmern. Das ist alles in der entsprechenden XML-Datei hinterlegt. Hoffentlich klappt das dann auch alles. Ja, genau. Guckt mal drauf und Feedback dazu gerne. Hast du noch was?
Nö, nur die Bitte, die mangelnde Tonqualität aufgrund von Schnupfens zu entschuldigen.
Das filtern wir doch raus. Ich mache den Barry White Filter nachher drüber und dann wirst du wieder wie ein Soul- und Jazz-Sänger samtweich rüberkommen. Zu Übercast, da müssen wir die nächsten Mal auch nochmal was erzählen. Ich bin bisher ansatzweise begeistert, könnte man sagen. Das ist wirklich eine Software, bei der man mal von vorn bis hinten durchgedacht hat.
Ist doch ein Schritt weg von Audacity, ne?
Oh, ja, da könnte ich jetzt auch lange zu erzählen. Wir vertrösten euch auf das nächste Mal. Bleibt dran, bleibt neugierig, emittiert nicht so viel Schadstoffe. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis
Tschüss. Dann. Tschüss.